Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen sexualisierter Gewalt. Januar 2016. Die beiden Frauen kennen sich nicht. Sie sind nicht befreundet. Sie sind nicht verwandt. Sie haben sich zuvor noch nie persönlich die Hand gegeben. Und doch treffen sie sich heute zum Gespräch. Melissa ist als Korrespondentin für True Crime Daily im Einsatz, ein investigatives amerikanisches Fernsehformat. Die 36-Jährige sitzt heute Dawn Slagle im Studio gegenüber. Melissa ist ganz in Schwarz gekleidet. Das lange, platinblonde Haar ist ordentlich geföhnt. Ein feiner schwarzer Lidstrich ziert ihre Oberlider, die sich während des Gesprächs mit ihrem Gegenüber immer wieder kurz senken. Dawn ist Anfang 40. Sie sieht Melissa aus ihren grünblauen Augen an. 2 Augen, die die Geschichte eines langen Leidenswegs erzählen. Die beiden haben eigentlich nicht viel gemeinsam. Und doch teilen sie sich etwas, das die Weichen in ihrem Leben neu gestellt hat. Sie teilen den Schmerz, denn beide haben etwas verloren. Dawn büßte ihre Unversehrtheit ein. Sie ist die einzige Überlebende eines Serienmörders, der mindestens 8 Frauen in sein Fahrzeug gelockt und anschließend getötet hat. Melissa verlor den Mann, den sie früher als kleines Mädchen Daddy nannte. Denn ihr Vater ist der sogenannte Happy Face Killer, dem Dawn in der Nacht vom 12. auf den 13. April 1995 entkam. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. 21 Jahre zuvor. Zwischen der dreifachen Mutter und ihrem Mann kracht es an diesem Donnerstag. Dawn stürmt aus dem Haus. Auf dem Arm hat die 21-Jährige ihren 4,5 Monate alten Sohn. Die Wut ist auch dabei. Es ist etwa 10 Uhr abends. Dawn will ein paar Schritte laufen und runterkochen. Der einzige Ort in der Nähe, der um diese Uhrzeit noch gut ausgeleuchtet ist, ist der Parkplatz des örtlichen Shoppingcenters. Dawn nimmt am Abend des 12. April 1990 niedergeschlagen auf einer Bank vor dem Einkaufszentrum Platz. Aber allein ist sie an diesem Abend nicht. Denn bereits nach kurzer Zeit beschleicht sie das diffuse Gefühl, dass sie beobachtet wird. Die 21-Jährige blickt sich um und registriert in einigen Metern Entfernung den Riesen, der sie offenbar ins Visier genommen hat. Der fremde Mann ist knapp 2 Meter groß und von kräftiger Statur. Rund 120 Kilo bringt er auf die Waage. Dunkelbraunes, volles Haar, 3-Tage-Bart, hohe Stirn mit Geheimratsecken. Auf seiner Nasenspitze ragt eine Brille mit feinem Gestell und länglichen Gläsern. Eigentlich will Dawn nur ihre Ruhe haben. Sie hofft insgeheim, dass der Unbekannte sie nicht ansprechen wird. Aber er schlendert jetzt von seinem Chevrolet Pickup Truck weg und steuert direkt auf sie zu. Dann zettet er ein scheinbar beiläufiges Gespräch an. Die beiden kommen ins Plaudern und der Mann erzählt von sich, von den Problemen, die er mit seiner Frau hat. Davon, dass sie sich getrennt haben und dass er seine Kinder vermisst. Dawn glaubt, dass sie es hier mit einem liebenden Familienvater zu tun hat, dem es gerade nicht gut geht. Wahrscheinlich will der Fremde sich schlicht mit einer neutralen Person austauschen. Wahrscheinlich braucht er gerade einfach ein offenes Ohr. Über den Parkplatz bricht indessen die Nachtkälte heran. Als der Mann deshalb vorschlägt, das Gespräch in seinen Wagen zu verlagern, stimmt Dawn zu. Sie fahren eine Weile ziellos mit dem Baby durch die Gegend und plaudern weiter. Als Dawn eine Wendeeinbuchtung am Straßenrand entdeckt, bittet sie den Fahrer, kurz ranzufahren. Dawn muss austreten und verschwindet kurz im Gebüsch. Als sie danach wieder auf der Beifahrerseite Platz nimmt, verlässt der Mann wortlos das Fahrzeug und geht in den angrenzenden Wald. Dawn ist irritiert. Er ist mehrere Minuten lang aus ihrem Sichtfeld verschwunden. Dann erkennt sie seine Silhouette im Dickicht wieder. Er bewegt sich jetzt auf das Fahrzeug zu. Seine Bewegungen wirken plötzlich anders. Auf seinem Gesicht zeichnet sich etwas ab, das Dawn fremd ist. Er wirkt jetzt wie ausgewechselt. Fast so, als ob sich in den Minuten im Wald ein unsichtbarer Schalter in ihm umgelegt hat. Anstatt das Fahrzeug wieder auf die Straße zu lenken, fährt der Mann plötzlich tiefer in den Forst hinein. Im Licht der Scheinwerfer ziehen die kräftigen, dunklen Baumstämme an den Fenstern vorbei. Unter den schweren Reifen knirscht der Schotter der unbefestigten Straße. Er fängt an, anzügliche Bemerkungen zu machen. Dawn sitzt in der Falle. Das wird ihr jetzt schlagartig bewusst. Dann geht alles ganz schnell. Der Wagen stoppt, dann ein brennender Schmerz. Dawns Kopf wurde gerade gegen die Fensterscheibe geschlagen. Die nächsten Momente nimmt sie nur noch bruchstückhaft wahr. Der Fremde öffnet seine Hose, erfordert Oralverkehr. Aber Dawn wehrt sich. Deshalb packt sie der Angreifer am Schopf und versucht, ihr Gesicht mit Gewalt in seinen Schritt zu drücken. Dawn kämpft. Gegen den großen, kräftigen Mann hat sie aber keine Chance. Dann ist da auf ihrem Schoß auf einmal kein Gewicht mehr. Dawn entdeckt ihr Baby auf der Fußmatte des Fahrersitzes. Ihr kleiner, pausbäckiger Junge ist während dem Gerangel von ihrem Schoß gefallen. Die 21-Jährige hat Todesangst. Sie fürchtet nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um das ihres 4,5 Monate alten Babys, das gerade unter das Bremspedal gerollt ist. Denn der Mann, der vorhin noch von sich selbst behauptet hatte, dass er seine Kinder vermisst, tritt jetzt mit seinen Schuhen gegen den Kopf ihres kleinen Jungen. Dawn spürt den Druck gegen ihren Hals. Es ist kein einfacher Würgegriff. Der Mann versucht vielmehr, ihr mit bloßen Händen das Genick zu brechen. Die 21-Jährige hat das Gefühl, dass ihre Halswirbel jeden Moment zerspringen werden. Unter ihre eigenen schrillen Schreie mischen sich die ihres Babys. Sie fleht den Angreifer an, ihrem Kind nichts zu tun. Dann lässt er auf einmal wortlos von ihr ab. Reflexartig greift Dawn nach ihrem Jungen, der immer noch zu den Füßen des Angreifers liegt. Sie hebt ihn auf und drückt ihn fest an ihre Brust. Dawn hat keine Ahnung, was der Mann als nächstes vorhat. Sie hört das Motorengeräusch. Der Mann startet den Wagen. An den Fensterscheiben ziehen wieder die Baumstämme vorbei. Es geht zurück auf die geteerte Straße. Zurück auf Anfang. Zurück auf Null. Dawn überlebt in dieser Nacht. Warum kann sie sich selbst nicht erklären? Vielleicht haben die Schreie des Babys ihren Peiniger wieder ins Hier und Jetzt zurückgeholt, denn er lässt Dawn im Stadtgebiet einfach aussteigen. Der Mann am Steuer ruft ihr noch hinterher: Steig nicht nochmal bei einem Fremden ein. Es könnte das Letzte sein, was du tust. Während die Rücklichter seines Wagens in der Dunkelheit verschwinden, bleibt Dawn mit ihrem Baby allein am Straßenrand zurück. Die nächste Polizeistation ist nur 5 Blocks entfernt. Dawn schleppt sich wie ferngesteuert zur Wache. Dort angekommen, erzählt sie dem Beamten, was gerade passiert ist. Dawn kann das Fahrzeug beschreiben und den Mann, der darin sitzt. Die 21-Jährige kennt sogar seinen Namen. Er hatte sich ihr als Keith aus Portland vorgestellt und erzählte ihr offenbar auch, dass er gerade auf dem Weg nach Sacramento ist. Dawn wird anschließend von einer Polizeistreife nach Hause gefahren. Es ist 1.17 Uhr nachts, als sie an diesem 13. April 1990 die Haustür aufsperrt. Aber von ihrem Mann bekommt sie keinerlei Mitgefühl. Stattdessen Schuldumkehr und Vorwürfe. Sie sei selbst schuld, wenn sie nachts einfach abhaut und bei einem Fremden einsteigt. Ihr Mann rät ihr davon ab, Anzeige zu erstatten. Und das, obwohl der Angreifer mit Hilfe von Dawns Angaben bereits kurze Zeit später von einer Polizeistreife aufgegriffen wird. Sein voller Name ist Keith Hunter Jesperson. Den Angriff auf Dawn gibt der 35-Jährige bei seiner Befragung in seiner eigenen vertretenen Logik wieder. Er behauptet nämlich, alles sei von ihr ausgegangen. Sie habe ihn auf dem Parkplatz angemacht und wollte mit ihm zusammen Party machen. Sie hat auf dem Parkplatz angeblich Schnaps getrunken und ihr Baby vor seinen Augen gestillt. Jesperson behauptet, sie habe mit ihrer nackten Brust kokettiert und mit ihren Fellatio-Fertigkeiten geprahlt. Er verstand das als Einladung zum Sex und fuhr deshalb mit ihr in den Wald. Sie habe sich dann plötzlich geziert, was ihn wiederum wütend machte. Jesperson bestreitet allerdings, den kleinen Jungen getreten zu haben. Laut seiner Aussage lag Dawns Baby die ganze Zeit über auf dem Rücksitz und nicht auf dem Schoß seiner Mutter. Dawn ist nach dem Angriff völlig traumatisiert. Sie kann sich zeitweise nicht mehr um die eigenen Kinder kümmern. Ihr Mann macht ihr Vorwürfe und Dawn sucht den Fehler bei sich. Sie stellt damals keine Strafanzeige gegen Jespersen. Eine Entscheidung, die sie Jahre später bitter bereuen wird. Denn Jespersen hat nicht zum ersten Mal eine Frau angegriffen. Dawn war nicht sein erstes und sie wird nicht sein letztes Opfer gewesen sein. Anfang März 1995, knapp 5 Jahre nach der Attacke auf Dawn, wird eine Frauenleiche in einem Straßengraben in der Nähe der Washington State Road gefunden. Die Tote kann als die 41-jährige Judy Winningham identifiziert werden. Sie wurde erwürgt. Die ersten Ermittlungen ergeben, dass die getötete LKW-Fahrerin schon seit längerer Zeit eine On-Off-Beziehung mit einem anderen Langstreckentrucker hatte. Sein Name? Keith Hunter Jespersen. Jespersen wird daraufhin polizeilich befragt und macht sich während des Gesprächs verdächtig. Als er erfährt, dass es um Judy Winningham geht, bestreitet er sofort, sie getötet zu haben. Und das, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, dass es um ein Tötungsdelikt geht. Verdachtsmomente sind da, aber es fehlt an handfesten Beweisen, die ihn mit der Tat in Zusammenhang bringen. Deshalb darf Jespersen die Polizeiwache noch am selben Tag verlassen. Am 24. März 1995 schickt er einem seiner Brüder dann einen Brief mit brisantem Inhalt. Er gesteht darin, Julie am 10. März getötet und noch 7 weitere Frauen aus dem Leben gerissen zu haben. "Es tut mir leid, dass ich so geworden bin", heißt es in dem Brief. "Ich morde seit 5 Jahren und habe 8 Menschen getötet. Angegriffen habe ich noch mehr." Jespersen schreibt seinem Bruder weiter, dass er glaubt, dass er bald festgenommen wird. In den letzten Tagen habe er schon 2-mal vergebens versucht, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Der Bruder übergibt den Brief an die Strafverfolgungsbehörden und Jespersen wird festgenommen. Am 30. März 1995 wird er in Washington State in Untersuchungshaft überstellt. Den Ermittelnden ist ein großer Fang gelungen. Denn der 2-Meter-Riese gibt sich nach seiner Festnahme als Serienmörder zu erkennen. Und zwar als einer, der schon seit geraumer Zeit als Happy-Face-Killer im ganzen Land für Schlagzeilen sorgt. Jespersen hatte in der Vergangenheit mehrere Frauen in verschiedenen Bundesstaaten getötet. Als Langstrecken-LKW-Fahrer war er in den letzten Jahren viel unterwegs und hat immer wieder Sexarbeiterinnen und Frauen in seinem Truck mitgenommen, die auf der Durchreise waren. Er missbrauchte seine Opfer und strangulierte sie anschließend. Jespersens erstes Opfer war eine junge Frau namens Tanya Bennett. Eine Zufallsbekanntschaft, die der Trucker nach einem Barbesuch mit zu sich nach Hause nahm. Dort angekommen, vergewaltigte und erwürgte er die 23-Jährige. Anschließend hat er ihren Leichnam in der Nähe von Portland in einem Straßengraben abgelegt. Besonders brisant, kurz nach der Tat wurde damals ein Pärchen festgenommen, das den Mord gestand und zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Jespersen hinterließ nach der Festnahme der beiden eine handschriftliche Notiz in einer Tankstellentoilette, um auf den wahren Mörder aufmerksam zu machen und die Polizei zu verspotten. "Ich habe Tanya Bennett am 21. Januar 1990 in Portland, Oregon getötet. Ich habe sie geschlagen, vergewaltigt und ich habe es genossen. Ja, ich bin gestört, aber ich habe meinen Spaß. Andere haben die Schuld auf sich genommen und ich bin immer noch frei." Später schrieb Jespersen noch Bekennerbriefe an die Medien und die Staatsanwaltschaft, die er nicht mit seinem Klarnamen, sondern mit einem Smiley unterzeichnete. Daher auch der Beiname Happy Face Killer. Für Jespersens damals 15-jährige Tochter Melissa bedeutet die Festnahme des Vaters das Ende ihrer Jugend. "Kinder, ich muss euch was sagen." Bei den Worten ihrer Mutter stellen sich Melissas Nackenhaare auf. Sie ist gerade von der Schule gekommen und weiß noch nicht, worum es geht. Aber sie spürt instinktiv, dass es etwas Schlimmes sein muss. Melissa und ihre beiden Geschwister versammeln sich an der Treppe. Dann ein knapper Satz: "Euer Vater ist im Gefängnis." Nach diesen Worten macht die Mutter kehrt und läuft die Stufen zurück nach oben. Aber den Fragen ihrer Kinder entziehen kann sie sich auf diese Weise nicht. Melissas Bruder hakt nach, bevor die Mutter den oberen Treppenabsatz erreicht. Eine gefühlte Ewigkeit herrscht Stille. Dann hört Melissa ein zwischen den Lippen hervorgepresstes »Wegen Mordes« aus dem Mund ihrer Mutter. Melissa nimmt den angewiderten Unterton in ihrer Stimme wahr und die nicht ausgesprochene Forderung an sie und ihre Geschwister, jetzt keine weiteren Fragen zu stellen. Melissa könnte aus dem Schock heraus ohnehin nicht nachhaken. Ihr Vater zahlt keinen Unterhalt. Sie hat schon seit Wochen nichts mehr von ihm gehört. Auf einmal dreht sich alles. Angerissene Gedanken und wirre Bilder drängen sich auf. Männer töten manchmal andere Männer. Aus der Wut heraus. Vater ist stark. Er müsste nicht mal wütend sein, um einen anderen zu töten. Kann das wirklich sein? Er besitzt nicht mal eine Pistole. Dann auf einmal ein Schreckensbild wie aus dem Nichts. Eine verloren geglaubte Kindheitserinnerung aus den frühen Tagen, als die Familie noch zusammen auf einer Farm in Washington State lebte. Melissa erinnert sich an die kleine Katze von damals. Sie sieht sie ganz deutlich vor sich. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Sie strampelt mit den Pfoten und kratzt den Vater mit ihren Klauen. Der Vater hat seine Hände um ihren Hals gelegt. Er drückt zu. An seinen Unterarmen rinnt das Blut aus den Kratzwunden hinab. Er stört ihn nicht. Er lächelt. Irgendwann ist das Zucken zu Ende. Der kleine Körper erschlafft. Das Kätzchen bewegt sich nicht mehr. Ein letzter prüfender Blick des Vaters, während er das tote Tier triumphierend nach oben hält. Melissas Knie werden weich. Sie selbst muss damals etwa 6 Jahre alt gewesen sein. Plötzlich sind da noch andere Bilder. Denn Melissa erinnert sich an scheinbar spielerische Momente mit dem Vater. Momente, in denen er ihr eigentlich Angst machte. Er hat sie manchmal gekitzelt. Und zwar so lange, bis es irgendwann nicht mehr lustig, sondern unangenehm war. Melissa erinnert sich, wie sie ihn angefleht hat, aufzuhören. Aber er hat sie einfach mit festem Griff fixiert und weitergemacht. Einmal hat er sie auf einer Brücke hinterrücks gepackt und über das Geländer gehalten, obwohl er wusste, dass sie Höhenangst hat. Sie hat damals gestrampelt und geschrien vor Angst, aber der Vater hat nur gelacht. Melissa hatte damals das Gefühl, dass er sich an ihrer Angst ergötzt. Dann waren da noch die unzähligen kleinen Kommentare, die der Vater anderen Frauen gegenüber machte. Erst waren es nur harmlose Komplimente, aber Melissa erinnert sich daran, dass die Bemerkungen immer expliziter und unangemessener wurden. Melissa schleppt sich an diesem Nachmittag im Frühling 1995 in ihr Zimmer. Dann legt sie sich aufs Bett und weint. Sie weiß noch nicht, was ihrem Vater zur Last gelegt wird. Trotzdem stellt sie sich auf einmal bildlich vor, wie ihr Vater eine Frau erwürgt. Wer ist der Mann mit den 2 Gesichtern, dem mindestens 8 Morde zur Last gelegt werden? Wir drehen die Zeit zurück. Jesperson wird am 6. April 1955 in British Columbia geboren. Einen Teil seiner Kindheit verbringt er in Kanada. Später wandert er mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten aus. Bereits Keiths frühe Kindheit ist von physischer und psychischer Gewalt geprägt. Der alkoholkranke Vater weitet mit eiserner Faust und die einzige Form von Aufmerksamkeit, die der Junge vom Familienoberhaupt bekommt, sind Schläge. Keith ist das Drittgeborene von insgesamt 5 Kindern. Von allen ist er aber das Schüchternste. In der Schule wird er wegen seines kanadischen Akzents gehänselt. Im frühen Jugendalter ist er schon deutlich größer und stämmiger als seine Mitschüler, was ihm auf dem Schulhof den Spitznamen Monster Man einbringt. Er flüchtet damals in seine Fantasiewelt. Eine Fantasiewelt, die ins Zerstörerische abdriftet. Denn als Teenager reagiert Keith seine angestaute Wut an schwächeren Kreaturen ab. Er quält und tötet. Erst nur kleine Tiere wie Katzen und Hasen. Später ergötzt er sich unter dem Deckmantel der Jagd, auch am Leid von Kojoten und größeren Wildtieren. Außerdem zettelt er mehrere Brände an. Verhaltensweisen, die nachweislich auch bei anderen Serienmördern bereits in der Kindheit zum Tragen kamen. 1973 macht er seinen Highschool-Abschluss. Aber ein Studium ist danach nicht drin. Seine Noten sind schlecht und der Vater sieht sich in seinem Vorurteil bestätigt, dass es der Sohnemann zu nichts bringen wird. Keith schafft es aus dem Dunstkreis der missbräuchlichen Familie, indem er einen Job als Langstrecken-LKW-Fahrer annimmt und seine eigene Familie gründet. 1975 heiratet er. 4 Jahre später wird Tochter Melissa geboren. In den nächsten Jahren wächst die kleine Familie dann noch um 2 weitere Kinder an. Jesperson scheint ganz vernarrt in seinen Nachwuchs. Unter der Oberfläche brodelt aber noch etwas anderes, etwas Dunkles. Jesperson quält und tötet jetzt wieder kleine Katzen. Außerdem betrügt er seine Frau mehrfach. Im August 1988 unterzeichnet seine Frau die Scheidungspapiere, nach 13 Jahren Ehe. Frau und Kinder ziehen in dieser Zeit nach Spokane, Washington. Jesperson zieht nach Portland, Oregon und lebt zeitweise mit einer seiner Affären zusammen. Anfang 1990 scheitert dann auch die neue Beziehung. Nur Tage später wird er sein erstes Opfer töten. Jesperson wird nach seiner Festnahme im März 1995 mehrmals polizeilich befragt. Manchmal lügt er nachweislich, manchmal spricht er die Wahrheit. Manchmal kann der Wahrheitsgehalt seiner Aussagen nicht überprüft werden. So behauptet er einmal, dass er in den letzten Jahren nicht nur 8, sondern 166 Menschen in verschiedenen Bundesstaaten getötet hat. Später korrigiert er sich wieder nach unten. Es seien viel weniger gewesen. Jesperson spielt mit den Behörden und mit der Presse. Er genießt das Medienecho, das seine Person hervorruft, und sorgt aus seiner Gefängniszelle heraus immer wieder für neuen Zündstoff. Er instrumentalisiert beispielsweise einen Brieffreund, stellvertretend für ihn eine Fake-Website einzurichten, auf der das Safe Start Serial Killer Kit angeboten wird. Das Starter-Set für alle, die, Zitat, ein ungewolltes Familienmitglied loswerden wollen. Melissa besucht ihren Vater vor Prozessbeginn in der U-Haft. Sie wird nicht im Gerichtssaal dabei sein und will ihm nochmal persönlich in die Augen schauen, bevor die Schuldfrage von Amts wegen verhandelt wird. Eine Glasscheibe trennt die beiden. Der Anblick ihres Vaters, der ihr in der knallorangefarbenen Insassentracht gegenüber sitzt, erfüllt sie mit tiefer Scham. Tränen verlassen ungefragt ihre Augen. Melissa kann sie nicht mehr zurückhalten. Die Teenagerin weint in diesem Moment nicht nur um ihren Vater. Sie weint um sich selbst, die eigene Kindheit, die eigene Jugend. Sie kommen Melissa nur noch vor wie eine einzige Lüge. Melissa war zwischen 10 und 15 Jahre alt, als der Vater die Frauen getötet hat. Spätestens als Jesperson ihr nahelegt, ihren Nachnamen zu ändern, weiß Melissa, dass das alles kein böser Traum ist. Sie ist die Tochter eines Serienmörders. Das ist ihre neue Realität. Laut Ansicht der Experten ist das Rückfallrisiko bei Jesperson groß. Es fehle ihm an Empathie für andere. In einem psychiatrischen Gutachten wird er als extrem narzisstisch, kalt, egozentrisch und rachsüchtig beschrieben. Er zeigt demnach keine Reue für seine Verbrechen. Ganz im Gegenteil. Er scheint stolz zu sein auf das, was er getan hat. Und darauf, dass er die Polizei zum Narren halten konnte. Jesperson muss sich in gesonderten Verfahren den Tatvorwürfen stellen und wird in Summe zu mehreren lebenslangen Haftstrafen verurteilt, ohne Aussicht auf Bewährung. Das Pärchen, das fälschlicherweise für den Mord an Tanya Bennett inhaftiert wurde, wird im November 1995 wieder aus der Haft entlassen. Jespersons Tochter Melissa versucht in den nächsten Jahren ihren Weg im Leben zu finden. Ihre Highschool-Zeit war von Ausgrenzung geprägt. Die Eltern einiger Mitschüler waren dagegen, dass ihre Kinder mit der Tochter eines Serienmörders befreundet sind. Melissa zweifelt auch jetzt noch an sich selbst. Sie fühlt sich falsch und hat Schuldgefühle entwickelt. Warum hat sie in all den Jahren nichts gemerkt? Wird sie eines Tages werden wie ihr Vater? Liegt das Böse vielleicht auch in ihrer DNA? Quälende Fragen sind ein ständiger Begleiter. Der Kampf mit dem eigenen Selbstverständnis, Melissa trägt ihn auch im Erwachsenenalter aus. Ihr Blick auf den Erzeuger hat sich geändert. Denn Melissa hat ihre Kindheit in Frage gestellt und neue Antworten für sich gefunden. Der Vater hatte sie damals mehrmals zu Spazierfahrten in seinem Truck mitgenommen. In genau dem Zeitraum, in dem er auch gemordet hat. Melissa saß unwissentlich auf demselben Sitz, auf dem auch Jespersons Opfer Platz genommen hatten und angegriffen wurden. Melissa erinnert sich auch daran, dass sie bei einem Übernachtungsbesuch im Zuhause des Vaters rötlich-braune Flecken an der Zimmerdecke über dem Sofa wahrgenommen hatte. Wie sich erst später herausstellte, war es das Blut der 23-jährigen Tanya Bennett, Jespersons erstem Opfer. Er hatte die junge Frau so brutal geschlagen, dass sie mehrere Zähne verlor. Sie wurden Jahre später bei der Hausdurchsuchung in verschiedenen Ecken des Hauses gefunden. Melissa ist mittlerweile verheiratet und hat eigene Kinder. Sie spricht kaum über den eigenen Vater, bis eine Frage ihrer kleinen Tochter den Wendepunkt einleitet. Alle haben einen Papa, aber wo ist dein Papa? Melissa will ihre Kinder nicht überfordern und erzählt erstmal nur, dass er im Gefängnis sitzt. Es gibt keine Anleitung, keine Bücher, in denen geschrieben steht, wie sie ihren Kindern erklären soll, dass Melissas Vater Frauen in Serie erwürgt hat, mit seinen eigenen Händen. Melissa will es auf ihre Art machen. Sie will es langsam angehen lassen. Aber sie weiß auch, dass es jetzt an der Zeit ist, sich den eigenen Dämonen zu stellen. Als Tochter eines verurteilten Serienmörders will sie nicht nur ihr persönliches Trauma aufarbeiten, sondern auch das der anderen begreifen und sichtbar machen. Deshalb spürt sie in den nächsten Jahren nicht nur der eigenen Familiengeschichte nach, sondern sucht auch aktiv das Gespräch mit anderen Betroffenen. Melissa geht mittlerweile auf die 30 zu. Im September 2009 veröffentlicht sie ein Buch mit dem Titel »Gebrochenes Schweigen – Die unsägliche Geschichte der Tochter eines Serienmörders«. In ihrer Autobiografie verarbeitet Melissa die eigene Familiengeschichte und die wird immer teuflischer. Denn im Zuge der Recherche erfuhr sie, dass Jesperson seinem eigenen Vater offenbar anvertraute, dass er Tötungsgedanken hat, die seine eigenen Kinder und somit auch Melissa selbst betreffen. Melissa begreift immer mehr, dass sie selbst eine Überlebende ist. Sie wirkt in den Folgejahren als Produzentin bei verschiedenen True-Crime-Dokumentationen mit. Melissa will anderen Betroffenen eine Stimme geben. Eine von denen, die die Gewalt eines anderen am eigenen Leib erlebt haben, ist Dawn Slagle. Dawn ist die einzige Frau, die einen Angriff Jespersons überlebte. Das Trauma heilt fast 2 Jahrzehnte nach der Tat immer noch nach. Denn der Happy Face Killer ist in der Medienlandschaft immer noch allgegenwärtig. Die Geschichte bietet eine Steilvorlage für verschiedene Verfilmungen, deren Inhalte nicht immer der Wahrheit entsprechen. Die überlebende Dawn reicht 2014 eine Verleumdungsklage gegen A&E Television Networks ein. Sie wirft dem Fernsehsender Lifetime Entertainment vor, sie in einem Film über den Happy Face Killer fälschlicherweise als Prostituierte dargestellt zu haben. Dawn fühlt sich gedemütigt und öffentlich als etwas diffamiert, das sie nicht ist und zum Tatzeitpunkt im Jahr 1990 auch nicht war. Dawn ist mittlerweile eine examinierte Krankenschwester und Großmutter. In einem 41-seitigen Beschwerdeschreiben wehrt sie sich dagegen, dass die Produktionsfirma sie in ihrem Film als zwielichtige Sexarbeiterin namens Candy Smith darstellt. Als Frau, die einen Serienmörder sexuelle Dienste angeboten hat. Vor den Augen ihres Babys. Falsch, ungeheuerlich und ekelhaft. So beschreibt sie die filmische Darstellung und den Umstand, dass sie zwischen den Zeilen eine Schuldzuweisung, also Victim Blaming, wahrnimmt. Dawn klagt auf Schadenersatz und will per richterlicher Verfügung erreichen, dass der Film nicht mehr ausgestrahlt werden darf. Dawns Sohn ist mittlerweile ein erwachsener Mann. Die Erinnerung an das, was in der Nacht vom 12. auf den 13. April 1990 wirklich passierte, ist tief verschüttet. Zu tief, als dass er sich daran erinnern könnte. Er weiß lediglich das, was Dawn ihm an Informationen in die Hand gab. Umso schmerzlicher, dass die Wahrheit von Dritten aus dramaturgischen Gründen verfälscht wird. Die Klage wird 2015 dennoch abgewiesen. Ein Jahr später trifft sich Dawn dann zum Gespräch mit Melissa, der Tochter ihres Peinigers. Im Interview für die Investigativsendung True Crime Daily kann Dawn endlich ihre Wahrheit erzählen. Eine Begegnung, die auf beiden Seiten berührt. Denn die Frauen begegnen sich auf Augenhöhe und sprechen sich frei von den Schuldgefühlen, die sie über Jahre hinweg begleitet haben. Jesperson sitzt indessen seine lebenslange Haftstrafe in Oregon ab. Er pflegt aus der Zelle heraus schriftlich den Kontakt zur Außenwelt und macht das, was er schon immer gern gemacht hat: Briefe schreiben. Er steht im regen Austausch mit verschiedenen Bloggern und Medienvertretern. Zudem erhält er dutzende Briefe von Menschen, die in einer Brieffreundschaft mit ihm interessiert sind. Einige wollen Profit aus seiner Bekanntschaft schlagen. Denn Jesperson versucht sich in seiner Zelle künstlerisch. Farbenfrohe Buntstiftzeichnungen haben es dem 8-fachen Frauenmörder besonders angetan. Seine Motive sind vielfältig. Jespersens Portfolio beinhaltet neonfarbene Sonnenuntergänge am palmengesäumten Strand, aber auch undefinierbare Kreaturen mit aufgerissenen Mäulern und spitzen Zähnen oder Porträts von anderen Serienmördern. Allein im Zeitraum von 1995 bis 2021 entstehen mehr als 1500 Zeichnungen in seiner Zelle. Die meisten davon haben ihren Weg nach draußen geschafft. Jesperson verschenkt seine Artefakte in dieser Zeit an Besucher und Briefkontakte. Andere wiederum werden von Strafvollzugsbeamten eingesackt. Online erzielen seine Zeichnungen Kaufpreise in Höhe von mehreren hundert Dollar. Murderabilia, so nennt sich der fragwürdige Handel mit den Besitztümern oder Erzeugnissen von Gewaltstraftätern, die in manchen Kreisen als Sammlerstücke verehrt werden. Das Geschäft boomt. In einem Interview mit dem Online-Magazin Crime Report erklärt Jesperson, dass der Kaufpreis nicht vom künstlerischen Wert an sich bestimmt wird. Er führt weiter aus, dass die Zahlungsbereitschaft auf Kundenseite dann steigt, wenn der Urheber des Werks den Menschen da draußen als besonders bösartig und grausam in Erinnerung geblieben ist. Mit anderen Worten, je schlimmer ein Mörder und seine Taten sind, desto größer die Nachfrage. Laut eigener Aussage profitiert Jesperson aber nicht von dem florierenden Handel. Er selbst würde keinen Cent daran verdienen. Die Zuneigung seiner Tochter hat Jesperson schon vor Jahrzehnten verspielt. Dennoch nimmt Melissa nach dem Tod ihrer Mutter im April 2022 wieder Kontakt mit ihm auf. Der Verlust macht die Trauer um den verlorenen Vater wieder spürbar. Deshalb schreibt Melissa ihrem Vater einen Brief, in dem sie ihm ihre Telefonnummer gibt. Sie will mit ihm sprechen. Tatsächlich bekommt sie einen Anruf aus der Haftanstalt. Aber das Gespräch verläuft anders als erhofft. Der Vater ist wütend. Es passt ihm nicht, dass Melissa in den Medien präsent ist und aus ihrer Perspektive erzählt. Er hätte es lieber, wenn sie als persönliches Sprachrohr zwischen ihm und der Presse fungiert. Sie sei schließlich seine Tochter. Ihren beruflichen Erfolg verdanke sie letztendlich ihm und seiner Popularität. Jesperson beendet das Telefonat mit den Worten: Auf Wiedersehen, meine Tochter. Ein Besitzanspruch schwingt in seiner Stimme mit, aber Melissa weiß mittlerweile, mit den Manipulationsversuchen ihres Vaters umzugehen. Melissa bekommt hin und wieder Briefe aus der Haftanstalt in Oregon. Obwohl ihr Vater im Gefängnis offiziell keinen Zugang zu Social-Media-Plattformen hat, ist es ihm irgendwie gelungen, auf ihr Instagram-Profil zuzugreifen. Denn Jesperson kommentiert die Fotos von ihrem Account in seinen Briefen. Melissas Hochzeitsfoto zeigt sie im weißen, langen Trägerkleid. Ihr frisch Angetrauter hat den Arm um sie gelegt. Beide spazieren barfuß am Strand entlang. Bezugnehmend darauf wird ihr handschriftlich vom Vater mitgeteilt, dass sie und ihr Mann darauf ziemlich, Zitat, fett aussehen und offenbar keinen Sport machen. Dass ihr Vater schon immer einen eigenwilligen Humor hatte, weiß Melissa. Ihrem Trauma begegnet sie mittlerweile selbst mit schwarzem Humor. Melissa teilt die makaberen Briefe mit ihrer Followerschaft auf TikTok. Aktuell folgen ihr über 277.000 Abonnenten. Life after Happy Face, das Leben nach Happy Face. Unter diesem Profilnamen postet Melissa regelmäßig Beiträge auf der Videoplattform. Kurze Videos, in denen sie vom Fall ihres Vaters erzählt. Aber auch Clips, in denen sie kleine Einblicke in die Bereiche ihres Lebens gibt, die nicht von den Schatten ihres Vaters verdunkelt werden. Auf ein Zeichen der Reue warten die Hinterbliebenen der Jespersons Opfer, Dawn und auch Melissa, bis heute. Eine aufrichtige Entschuldigung hat Jespersons Lippen in all den Jahren nie verlassen. Er beharrt nach wie vor darauf, ein guter Vater gewesen zu sein. Abgesehen von den 8 Fehleinschätzungen, die er begangen hat. Als solche umschreibt er die Morde nämlich. Das war Steigt nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steigt nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
In der Nacht zum Karfreitag 2009 wird eine Familie brutal ausgelöscht. Nur der Sohn überlebt. Doch was zunächst wie ein unbegreifliches Verbrechen wirkt, entwickelt sich zu einer verstörenden Enthüllung über Doppelleben, dunkle Geheimnisse und Abgründe in einer scheinbar perfekten Welt. Der Vierfachmord von Aislingen ist ein sechsteiliger True-Crime-Podcast, der den Fall rekonstruiert, tiefgründige Analysen bietet und Licht in eines der aufsehenerregendsten Verbrechen Deutschlands bringt. Hört rein, der Vierfachmord von Aislingen, exklusiv bei Podimo.